Servus, liebe Mitmenschen, ich bin's, Abdel Karim. Willkommen zur zweiten Folge von Nicht, 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 der Podcast. Mir geht es blendend, um mal dieses tolle Wort einzubauen. Ich war heute spazieren. Es ist sehr grau, sehr trist, die Sonne scheint nicht, der Schnee ist weg. Aber trotzdem bin ich happy, denn auch heute mit am Start Lutz Birkner, hallöchen.
Hallo, lieber Abdel, ich grüße dich.
Ja, servus. Alles gut bei dir?
Alles überragend. Für mich noch sehr schön irgendwie die Eindrücke des vergangenen Wochenendes sind noch nicht ganz abgeklungen. Ich war komplett im Wintertraum. Oh. Es war alles zugeschneit, es war wunderbar hier. Ich war Schlitten fahren und habe einen Schneemann gebaut.
Oh, wie süß.
Ja, und ich ziehe demnächst wieder um.
Wie, du ziehst wieder um? Du bist doch seit kurzem erst in Kleve.
Ja, aber ich ziehe innerhalb des Hauses um. Ich werde demnächst Garten haben.
Oh.
Ich werde Nutzgarten haben. Wir werden demnächst Kartoffeln aus eigenem Anbau essen können, Abdel.
Du baust wirklich Kartoffeln an?
Ich habe noch keine Ahnung, aber ja, der okay, Plan ist so.
Du hast Pläne, das ist die Hauptsache.
Ja, ich werde mich da mal reinarbeiten. Ich habe sowas nur auf dem Balkon bisher gemacht und meine größte Leistung waren, glaube ich, Tomaten und Erdbeeren.
Immerhin, ich habe noch nie was angebaut.
Also, wie gesagt, es geht jetzt fort. Und ja, die ganze Nummer hat nur einen kleinen Haken.
Jetzt kommt's.
Den großen Vorteil, ich brauche meine alte Wohnung innerhalb des Hauses nicht zu renovieren, weil die halt komplett umgerüstet wird. Aber ich muss im Keller umziehen. Heißt, ich muss den Kellerraum umziehen. Und ich habe diesen Keller so eingeräumt, in dem Glauben, dass ich da die nächsten 10 Jahre nie wieder ran muss.
Ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich ein Keller, wo man gar nicht reinpasst.
Richtig. Du musst erstmal Kartons rausziehen. Ja. Dann siehst du, da geht's hinten weiter. Und wo alles steht, da bin ich komplett im Bilde. Das ist wie beim Ludolfs, da, wie der Manni, wenn der über die Berge ging, der konnte genau sagen, da hinten auf dem Berg 7 ist noch eine Muffe. Das ist bei mir genauso.
Ja, so. Ja.
Aber ich muss mit dem Keller umziehen. Es wird wirklich der Horror werden.
Du kannst ja die Leute vom Trödeltrupp anrufen.
Ja, irgend sowas muss ich mir einfallen lassen. Abdel, die erste Folge ist gelaufen.
Ach ja, ganz kurz, wenn ich kurz unterbrechen darf, ganz kurz.
Ja, bitte.
Mich bitte nicht anrufen für den Keller. Okay, weiter, wo bist du stehen geblieben?
So, Abdel.
Ja, bitte.
Die erste Sendung ist gelaufen.
Ja.
Wie waren die Reaktionen? Hast du Reaktionen bekommen?
Einige sogar. Die allermeisten, erfreulicherweise positiv. Zwei Freunde haben mir sogar gesagt, die leben schon Jahre hier, können auch nicht perfekt Deutsch, aber die haben gesagt, die werden unseren Podcast nicht jetzt auch nutzen, um ihr Deutsch zu verbessern. Im Sinne von zuhören und beiläufig lernen.
Okay. Das ist ziemliche Verantwortung, die da jetzt auf uns lastet, oder?
Ein bisschen schon, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich meine, ich verstehe dich ja auch, obwohl ich dich schon lange kenne. Das werden die beiden dann auch.
Ja, ganz lustig, weil es gab auch ganz viele Zuschriften von Eltern, die uns geschrieben haben.
Ja.
Auch alleinerziehende Mütter und Väter, die sagen, dass sie jetzt während des Lockdowns, während der Kinderbetreuung ausschließlich Podcast hören, weil Fernsehen nicht möglich ist.
Mhm.
Ne? Weil sie müssen halt die ganze Zeit am Kind quasi sein und immer nach dem schauen. Und deswegen sind Podcasts total beliebt, auch unserer. Das Problem ist nur, die hören die dann anscheinend dann doch über Lautsprecher. Also müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir, also wir haben eine Verantwortung in der Sprachentwicklung von Kindern, glaube ich.
Auch noch von Kindern.
Das ist so. Also ich habe die Befürchtung, dass da jetzt eine Generation im Lockdown heranwächst, die dann nur noch Worte wie hart oder inel die Muck.
Nein, das müssen wir vermeiden.
Sagen.
Nein, Mann. Leider, die Muck können die eh nicht aussprechen, aber wir können das ja in Zukunft piepen.
Wir können uns piepen.
Ja, ja. Hart vielleicht nicht unbedingt, aber dieses Leinendinomuk wird eh nicht mehr so oft vorkommen. Es sei denn, du hast Fragen noch diesbezüglich.
Nein, alles geklärt.
Sehr gut.
Die schönste Zuschrift, die ich bekommen habe, war von einem Fan, der sagte, der Podcast war ein bisschen wie ein FC-Spiel. Man hatte so das Gefühl, nach 60 Minuten unbedingt abpfeifen.
Oh, das ist ein schönes Kompliment. Das ist nach dem Motto, der Trainer hatte keine Einwechseloptionen mehr.
Ja, so habe ich es dann auch für mich definiert und würde vorschlagen, dass wir mal gucken, dass wir heute vielleicht bei der Minute 60 wieder rausgehen dann.
Ja.
Weil bis dahin scheint es ja wirklich mit aller Gnade und Freundschaft scheint es den Leuten ja irgendwie gefallen
zu haben. Da bin ich ja beruhigt. So.
Ja. Abdel, für dich ist es ja jetzt genauso wie für mich absolutes Neuland, einen Podcast zu machen. Ich bin Fernsehfuzzi und konnte immer noch mit dem Bild arbeiten. Und für dich als Bühnenkünstler, der nur von dieser Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen von der Bühne gerissen wurde. aus seinem Leben entrissen wurde, ist es jetzt natürlich auch eine ganz neue Erfahrung, auch redaktionell zu arbeiten. Sprich also bei der Themenfindung für diesen Podcast, dich einzubringen, mitzuarbeiten. Wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine WhatsApp-Gruppe, wo unser Redaktionsleiter Pietro gerne uns Themen vorgibt und wir die dort vorab diskutieren. Dies geschah am Sonntag, das geschieht normalerweise in Schriftform. Am Sonntag war es irgendwie eingerissen und wir haben viel Sprachnachrichten verschickt, weil irgendwie keiner Lust hatte, das alles zu tippen und auch jetzt keine durchgehenden Telefonate zu führen. Abdel hat sich, glaube ich, das erstmal angehört.
Ja.
Und dann aber, finde ich, wirklich sehr, sehr gut redaktionell eingebracht, nachdem ungefähr, weiß ich nicht, bestimmt locker 20 Minuten Netto-Sprachnachrichten im Chat kursierten. Würde ich gerne mal kurz den Einwurf von Abdel abspielen.
Ja, sehr gerne.
Diese Voice-Nachricht bitte nicht als Rache verstehen für eure Voice-Nachrichten. Kann sie gar nicht sein, dafür wird sie viel zu kurz bleiben. Aber eine kleine Bitte, könnt ihr bitte bei WhatsApp dieses Aufnahme-Dings, wo man drauf drückt zum Aufnehmen, mit einem Messer rausschneiden und euch in den schieben?
Ja, sorry, Lutz, Abdel. Der musste raus.
Abdel. Was ist denn los?
Das war Notwehr.
Was stimmt denn mit dir nicht und Sprachnachrichten?
Ich bin kein Fan von Sprachnachrichten. Ich finde Sprachnachrichten gar nicht so schlimm eigentlich, wenn sie unter 10 Sekunden bleiben. So, hi, ja. Ich schaff's doch nicht. Oder hey, bin gleich da. Oder hey, ja. Was geht? Aber 37.000 Minuten Voice-Nachrichten zum Durchhören mit beruflichen Sachen. Schwierig.
Ja. Vielleicht dann so zum Verständnis für die Zuhörer, Abdel verschickt wirklich die kürzesten Sprachnachrichten normalerweise, die man je gehört hat. Sie beinhalten meistens nur, ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
Oder bitte.
Ja, bitte. Oder
die Geräusche. Oh, ja. Nee, du meinst. Ja, ich wäre gerne so ein Typ aus Police Academy, der Geräusche nachmachen kann.
Michael Winslow.
Ja, Winslow oder so irgendwie so.
Winslow, glaube ich. Der auch mit Thomas Gottschalk in den 80ern Filme gedreht hat. Der Typ, der wurde rumgereicht.
Oh, ja.
Ich glaube, der hat immer noch mehr Geld verdient als alle anderen Police Academy Darsteller. Die Polizistin mit der hohen Stimme ist übrigens, glaube ich, vor 2 Wochen gestorben.
Möge sie in Frieden ruhen, wusste ich nicht, aber.
Ja, ich wollte jetzt aber auch den Podcast nicht komplett runterziehen. Ja. Abdel, wir haben danach versucht, dich zu erreichen, telefonisch.
Ja.
Ob wir das dann in der Telefonschau, aber da hat das Handy schon aus.
Ja, das war mir zu viel, ehrlich gesagt. Ich habe das einmal weggelegt und rumgesäppt am Laptop.
Ah, Fernsehen geguckt.
Am Laptop.
Also nicht Fernsehen, am Laptop heißt es.
Fernsehsender.
Du kannst nie sagen, ey Abdel, hast du gestern Fernsehen? Ja, aber am Laptop. Ah, da ist natürlich ein Unterschied.
Ja, habe ich seit letzter Woche für mich entdeckt, dass es so Apps gibt, die alle Sender haben. Somit hat sich der Fernsehkauf weiter verschoben. Und da lief gestern ein cooler Film, das war der Tagesabschluss, Sicario, schon mal gehört?
Ja, ja. Actionfilm nehme ich an.
Actionfilm, richtig, ja. Ich gucke alles Mögliche, der lief gestern. Finde ich eigentlich sehr gut, aber da waren ab und zu sehr, sehr macho-mäßige Sprüche. Mit anderen Worten, ungewollt lustig. Da war zum Beispiel eine Emily Blunt, die Hauptdarstellerin, die wurde mitgenommen, weil man sie brauchte, aus rechtlichen Gründen, aber sie wusste das aber nicht genau. Und dann
Rolle oder die Schauspielerin?
Nee, die Schauspielerin.
Also,
ja. Den Film. Und dann war sie halt in so einem mit Sondereinheit. 6, 7 Autos fahren nach Mexiko, über die Grenze, Drogenkartell, bla, dies, das, links, rechts. Sitzen im Auto und dann hört man im Hintergrund Schüsse, eine Schießerei. Weiter weg, man.
Ein ganz normaler Tag in Kleve.
Einer der Elite-Cops sagt dann zu ihr: Hören Sie das? Das ist kein Feuerwerk. Wo ich mir dachte, ja, danke für die Aufklärung. Sie dachte, die feiert da gerade Silvester. Aber der Film ist trotzdem gut. Trotz solcher Macho-Sprüche.
Hören Sie das? Brüllmücken.
Ja.
Ja, aber du bist...
Aber ja, sonst gucke ich Tierdokus. Wenn nicht gerade Sicario läuft, gucke ich Tierdokus.
Ja, Abdel, du liebst Actionfilme. Jetzt mach mal nicht irgendwie hier den betroffenen Intellektuellen, mein Freund. Diese Jacke, die du da immer trägst auf der Bühne,
die tragische,
hat doch ganz klar eine, das ist doch eine Reminiszenz an Steven Seagal.
Vielleicht unbewusst. Es war nie
wenn
bewusst.
Wenn du schwarze Haare hättest, die du nach hinten peitschen könntest.
Oh ja, sprich weiter.
Würdest es.
Ja. Dann wäre ich der marokkanische Steven Seagal wahrscheinlich. Ja. Mit seinen komischen Handmoves.
Steven Seagal magst du? Welche Filme magst du noch?
Ich mag eigentlich alles Mögliche. Also ich bin jetzt kein hängengebliebener Actionfilm-Freak, aber Steven Seagal, das ist alles in einem. Doch, das ist wirklich Action und Komödie in einem.
Alles, was er jetzt sagt, stimmt nicht. Hoppala, da fällt das Mikro schon runter,
Verzeihung. Ja, das ich mag die Sachen, die du auch magst, aber nicht zugibst. Van Damme, Steven Seagal.
Habe ich den letzten Van Damme-Film gesehen?
Ach, Van Damme-Filme sind schon echt für die ganze Familie. Außer die Szene, wo er seinen Hintern zeigt. Die hat er in jedem Film drin.
Ja. Das ist so wie die Knutschfilme in Steven Seagal-Filmen, ist die Arschszene bei Van Damme.
Ich glaube, Steven Seagal hat gar nicht so viele Knutsch-Szenen. Du verwechselst ihn, glaube ich, mit Chuck Norris.
Kann auch sein.
Der küsst sich immer selber.
Chuck Norris ist ein sehr guter Küsser, habe ich auch schon immer gedacht. Ja. Ich gucke eigentlich Filme immer nur wegen der Knutscherei bei Chuck Norris.
Ja, Mann.
Ja. Sonst irgendwas geguckt?
Wie gesagt, Tierdokus, das erste Mal seit langem. Das habe ich als Kind immer geguckt und dann ein paar Jahre später wieder. Und
ich liebe auch Tierdokus, wirklich.
Das hast du mir schon mal erzählt und ich habe das immer als Anlass genommen, so wenn Lutz Tierdokus guckt, muss ich auch mal nachziehen. Aber was bist du für ein Fan von Tierdokus genau?
Ich mag die klassischen Tierdokus. Ich bin sogar Fan von Andreas Kieling und habe fast alle Bücher gekauft und gelesen. Das ist der prominenteste, größte deutsche Tierfilmer aktuell. Quasi der Nachfolger von Heinz Sielmann, der dir sicher was sagt.
Natürlich nicht.
Oder Bernhard Schimek.
Nein, auch nicht.
Na, ist doch egal.
Ich kenne Löwenzahn.
Löwenzahn hat nichts mit Tieren zu tun. Das war Peter Lustig und der mochte keine Kinder, habe ich gehört.
Nein. Für uns zu Hause war das der einzige deutsche Blaumann. Deswegen war das was Besonderes.
Richtig, richtig.
Aber ich finde es komisch, Lutz, wenn ich unterbrechen darf, dass du die Namen kennst von den Tierdoku-Leuten.
Weil wir früher zwei Programme hatten und dann gab es dann montags immer Expedition ins Tierreich.
Ja.
Immer. Und Jimek wurde wiederholt. Ich bin viel zu jung, um Jimek aktiv gesehen zu haben. Aber Jimek war halt für die Deutschen echt eine Sensation. Der erste, der quasi wilde Tiere vor eine Kamera geholt hat.
Ja, ja.
In der Nachkriegszeit. Und dann auch tatsächlich lebende wilde Tiere im Studio hatte. Auf seinem Schreibtisch. Also er hatte so einen Schreibtisch, ganz simples Studio, einfach nur einen Schreibtisch. Und von dort hat er erzählt und dann immer die Tierdokus abgerufen. Und der hatte dann mal einen Geparden auf dem Tisch liegen. Oder es gab auch Home-Stories über den, dass die halt einen Affen zu Hause hatten. So, was natürlich aus heutiger Sicht absolut genau das Gegenteil von Tierliebe ist, was die da praktiziert haben. Ja. Und fernab von dem, was man eigentlich machen sollte. Aber es hat schon, glaube ich, die Deutschen komplett in seinen Bann gezogen. Nicht nur, glaube ich, bin ich mir...
Ja, natürlich, ein Gepard auf dem Tisch.
Und Andreas Kieling, finde ich, klar, man kann sich über die Art, wie er halt spricht oder liest oder so, kann man sich lustig machen. Aber ich finde es einfach ein Buch, wo ein Typ mal einfach von Deutschland von Ost nach West wandert mit seinem Hund, finde ich mega interessant.
Kenne ich gar nicht.
Ich kann es dir gerne mal leihen.
Ja, bitte.
Da ist er, der hat dann entweder gezeltet oder bei Bauern übernachtet und dann gibt es eine schöne Geschichte. Der Bauer hatte im Garten hinterm Haus eine Schildkröte angebunden. So, eine etwas größere Schildkröte. Ja. Der hatte da ein Loch in dem Panzer gemacht, kann man ja mal einen Spürnix. Da eine Kette durch und da hat er die dann über Nacht immer angeleint. So. Und am nächsten Morgen möchte Andreas Kieling weiterziehen, ruft seinen Hund, der freudestrahlend mit einem etwas dickeren Bauch um die Ecke kommt und die Schildkröte ist verschwunden.
Ach du Scheiße, ich ahne Böses.
So, alle denken, oh, die ist ausgebüxt. Kieling sagt sich, ja, wir müssen dann weiter. Und irgendwann geht dieser Hund dann auch mal Kaka machen am Wegesrand und halt einfach noch Bruchstücke von der Panzerplatte raus, von der armen Schildkröte.
Was war das denn für ein Hund? Dass er eine Schildkrötenplatte wegatmet?
Das könnte dir jetzt auch nicht passieren, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also bitte. Andreas Kieling, merke ich mir.
Ich werde es ihm mal mitbringen. Ja. Also es sind auch dadurch, dass er halt von West nach Ost wandert, ganz interessante Passagen drin. Er ist ja selber auch geflüchtet vom Osten nach Westdeutschland und wurde dabei als junger Mann, also unter 20 war der, wurde auch noch in den Rücken geschossen. Also er hat da irgendwie noch mega Schwein gehabt, weil irgendwie eine Kugel neben der Wirbelsäule irgendwie eingeschlagen ist.
Ja, Riesenglück.
Ja, also wirklich bemerkenswerte.
Aber du hast Rücken geschossen bei der Flucht, richtig?
Bei der Flucht, klar. Ja, es wurde scharf geschossen an der deutsch-deutschen Grenze.
Ja.
Ja. Nur, jetzt mache ich Werbung für jemanden, der hat eigentlich schon alles hinter
das. Ja, aber du musst mir unbedingt die Videokassette ausleihen. Das ist
ganz klar. Nein, es ist ein Buch.
Ah, okay.
Ja. Darf ich dir das Buch ausleihen?
Ja, auch, bitte. Ich wollte eh schon mal wieder mit Lesen anfangen. Ja. Endlich mal wieder ein Buch.
Ich denke, es gibt aber auch Hörbücher. Aber lieber selber lesen,
bevor Meine Lieblingsszene gestern war der Kampf Elefant gegen gefühlt 8 Löwen. Oder ein sehr schneller Löwe, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es waren 8 Löwen.
Ein Löwe, der sich so schnell bewegt hat, dass man dachte, es wären 8.
Und das war echt
geil. Der Zanzarab-Löwe.
So sieht's aus, der Magier. It's magic, wo bin ich? Und das Krasse war, der Elefant hat gewonnen. Für Tierkenner wahrscheinlich gar nicht so krass, aber Elefant gegen 8 Löwen. Und die haben irgendwann gemerkt, da ist nichts zu holen heute, wir gehen. Heute gibt's
also es halt, die haben sich, die arbeiten sich dann einfach an dem ab. Ne? Und wenn es halt ein starker Bulle oder eine starke Kuh ist, dann passiert da erstmal nicht so viel.
Ja.
Problem, glaube ich, wenn Junge dabei sind, dann wird es halt schwierig und kann ich persönlich auch nicht gucken. Siehst du mal, wie verweichlicht man eigentlich ist. Aber ich glaube, die kommen halt immer wieder, das ist das Problem.
Ja, das kann
die
sein.
Machen dich tagsüber fertig und dann willst du nachts schlafen, dann kommen sie und dann ist irgendwann du doch.
Das kann sein,
dass. Einer hält dann den Rüssel fest und die anderen ziehen die Beine weg und dann ist durch.
Also.
Aber diese Kämpfe hat sich ja ich glaube, auf NTV laufen die immer, dann sagen die immer, was wäre, wenn der größte Hai der Welt, der Megatlon, gegen den Säbelzahntiger antreten würde. So, und dann geht ein Expertenteam hin, setzt sich an den Rechner, berechnet, wie der Megatlon am ehesten so ein Low-Kick machen würde. Und genau das gleiche für einen Säbelzahntiger und dann lässt man die aufeinander.
Aber virtuell quasi.
Virtuell,
ja.
Geht ja nicht.
Ja.
Geht ja nicht. Noch nicht. Aber bald können wir das.
Bald ist alles möglich. Nee. Ja, das kenne ich gar nicht. Ich kenne diese Frage von wer gewinnt gegen wen von der Kindheit damals. Wer ist stärker, Van Damme oder Bruce Lee und so ein Kram?
Merz oder Laschet?
Ja, das war die aktuelle Frage. Merz oder Laschet? Ja. Wer? Ja. Das wäre mal eine geile Folge. Merz gegen Laschet.
Merz mal am Rechner nachbauen. Nee, lass mal die ganze Kacke da weg. Komm, was war das?
Noch viel zu viele Frauen. Nee.
Ja. Gut. Ich habe auch Wochenende auch durchgesetzt. Es hat mich nichts begeistert und ich bin wie immer auch bei Dokus hängen geblieben.
Ja.
Und auf ZDF Info lief dann mal wieder der Führer.
Ja, aber wirklich mal wieder.
Es ist unglaublich, wie viele Führer-Dokus noch laufen. NTV, die wir gerade noch gelobt haben wegen dieser wissenschaftlich hochwertigen Dokumentation Megatlon gegen Säbelzahntiger.
Ja.
Da wird auch die Waffen-SS von morgens bis abends durchgepeitscht gefühlt.
Ja, das ist schon sehr viel.
ZDF. Ja, und es ist noch nicht mal kritisch, es ist irgendwie, wir berichten mal. So. ZDF Info ist natürlich dann journalistisch ein bisschen ein anderer Anspruch, aber da wurde dann der Privatmensch Hitler quasi aufgearbeitet. Ja. Ich habe nur durchgesäppt, bin nur bei einer Stelle hängen geblieben, wo erklärt wurde, dass Hitler auf dem Obersalzberg immer vormittags zum Kaffee trinken geladen hat ins Wohnzimmer. Ja. Dann wurde der Kamin angemacht. Und alle saßen dann auf den Sofas und der Führer erzählte, hielt einen Monolog und ist dabei immer eingeschlafen. Und die Besucher vom Obersalzberg hatten dann immer die allergrößte Sorge, dass er nicht zum Mittagessen aufwacht und das Mittagessen ausfallen könnte.
Wieso Sorge? Die können doch einfach sagen, hey, steh mal auf, die können doch wecken.
Ich weiß nicht, ob er den Führer so wecken konnte einfach. So, hier, weck mal den Führer.
Ja, Essen ist fertig.
Der neue Vegan-Koch aus Berlin ist da. Ich sieht nicht ganz sauber aus, aber er sagt, er wäre Deutscher. Kommen Sie mal rüber.
Er hat es ein bisschen eilig. Er hat sich ein bisschen verscherzt mit dem Volk, mit Großteilen des Volkes.
Nee. Also
die Info bitte, die hätte ich noch gerne. Der hat Monologe gehalten und ist bei den Monologen selber eingeschlafen.
Ja. Ach, das habe ich aber auch schon woanders erlebt. Ich kann mir auch vorstellen, weiß ich nicht, Gauland, dass der auch genau das Gleiche. Vormittags erzählt er, sitzen Meuthen, Weigel, Storchi, sitzen alle dabei und dann so, außerdem müssen wir noch gucken. Da.
Und Höcke ist der Stuhl quasi.
Ja, und dann muss geguckt werden, wer kann den Gauland wecken? Wer traut sich? Wer ist dran? Wer massiert ihm die Füße? Der Hund von der
Krawatte. Fußmassage bei Gauland. Nein, danke. Nee. Ich kenne das von mir nur, wenn ich im Zug mal eine Zeitung lese, wenn die da rumliegt.
Ja.
Dass ich dann einpenne und das merke ich erst, wenn die Zeitung auf den Boden fällt. Bam.
Von dem Knall wirst du dann wach.
Ja, ja.
Sehr leichten Schlaf.
Ja, ja.
Kannst du überall schlafen? Bist du so ein Typ? Bist du so ein Typ wie der Führer, der einfach
hallo. So wegkratzen kann? Ich betone Zurückhaltung. Nee. Das ist ja das Einzige, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann eigentlich überall schlafen, aber natürlich ist es kein, ich bin jetzt im Bett eingekuschelt schlaf, wenn ich im Zug schlafe. Das ist Stand-by-Modus, weil der Kontrolleur kann überall sein.
Eingekuschelt im Bett. Was ich in deiner Arminia-Bettwäsche.
Hallo. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich kann über. Was ich süß finde im Zug, wenn Leute ihre Jacke ausziehen und als Decke benutzen. Ich frage mich dann immer, die Jacke ist doch eh an. Ist die dann wirklich wärmer, wenn man die jetzt als Decke benutzt? Die ziehen die Jacke aus, nehmen sie als Decke und dann kuscheln sie sich noch extra 3 Sekunden rein. Man merkt dieser Move.
Die legen die so quasi über den Oberkörper drüber, ja, von vorne aber, ne?
Ja, richtig, ja. Es geht um das Feeling. Man sieht ja, wie sie diese Jacke über sich quasi ergehen lassen, so richtig so reinkuscheln. Dieser Move, ja.
Also Wohlfühljacken.
Ja. Oft haben die Jacke schon auf und dann bewegen die den Kopf noch zweimal nach, um den so fein zu justieren.
Apropos, während der Reise einschlafen, hast du Trucker Babes geguckt?
Lutz, danke für den Tipp übrigens. Du bist ja schon sehr lange Trucker Babes Fan.
Ich bin nicht nur langer Trucker Babes Fan, ich bin Trucker Fan.
Okay, er mag das Hobby in allen Facetten.
Ich habe zu Hause alle Staffeln auf Achse mit Manfred Krug. Aber wir wollten über Trucker Babes reden. Oder ich habe dir Trucker Babes besser gesagt empfohlen. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob du über sowas sprechen möchtest.
Sehr gerne. Ich habe das geguckt. Ich fand das wirklich sehr interessant. Ich fand die Sendung einen Tick zu lang. Da hätte man 70 Minuten kürzen können. Aber sonst war echt ein...
Och, dann guck mal Tim Mälzer Sonntagabends auf Vox. Da weißt du, was eine lange Sendung ist.
Sehr, sehr gute, interessante Sendung. Zumal für mich, unabhängig ob weiblich oder männliche Fahrer, der Beruf LKW-Fahrer absolutes Neuland für mich ist. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Deswegen fand ich das sehr interessant. Ich fand auch die ausgewählten Fahrerinnen sehr cool.
Sehr genau, wer war dabei? Es gab einmal Chrissy, die Blonde mit der Brille, etwas jünger, unter 30, glaube ich.
Ja.
Dann gab es die Trucker-Oma Bettina.
Jawohl, die Schlager-Lady.
Ja, die 13 Zuchtbullen mal eben zum Schlachter gefahren hat. Ich weiß nicht, ob sie die zum Schlachter, nee, nicht zum Schlachter, zu einem neuen Tierfreund gefahren hat.
Und sie hat einen sehr schönen Spruch dabei gehabt übrigens, die Schlagerlady, die Tierflüsterin. Bei der Übergabe der Tiere wurde sie halt gefragt vom Drehteam, wie ist es mit Tierquälerei und was sind Tierhaltung, bla bla. Und da hat man gemerkt, macht sich schon darüber Gedanken und hat ungewollt einen lustigen Spruch rausgehauen. Es gibt im Tierhandel natürlich auch schwarze Schafe.
So,
war und ein bisschen da möchte unglücklich, ich, ja, muss man sagen.
Ja, aber da möchte ich dir mal vielleicht mal die Machart des Fernsehens und die Aufgabe des Fernsehredakteurs erklären. Mhm. Die wird das nie gesagt haben, sondern irgendwann unterbricht sie dieser Redakteur und sagt, ja, man kann aber auch sagen, es gibt verdammt viele schwarze Schafe da in dem Betrieb. Man sagt, ja, das stimmt. Könntest du das mal so sagen? Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber... Sag's einfach, das verstehen die Leute schon. So wird's meistens dann gebaut.
Ja, das kann sein, ja, da war ich nicht dabei.
Ja.
Da war auch eine Blonde, ich weiß gar nicht, wie sie heißt leider, weil ich habe die Folge zum ersten Mal gesehen und da waren sehr viele, die mitgemacht haben. Mhm. Aber die hatte einen sehr schlechten Tag erwischt. Die ist von einem Stau in den nächsten gefahren und wusste ganz genau, die Termine werden heute alle nicht mehr eingehalten werden, weil es geht nicht, ich kann nicht über die Autos fliegen. Und die war irgendwann, hat sie jeden verflucht, der ihr vorbeigefahren ist, schlechte Fahrer, gute Fahrer. Und irgendwann hat sie gemerkt, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen mit Fluchen. Und dann hat sie einen sehr schönen Satz rausgehauen. Ich bin mir sympathisch.
Ja, damit kommst du durch die Welt.
Ja.
Damit kannst du dich wie offene Hose benehmen. Aber wenn du mit dir selber im Reinen bist, ist alles gut.
Dann ist alles tipptopp, ja. Ich bin mir sympathisch. Den Satz merke ich mir, wenn demnächst irgendwas passiert, Vermieter anklopft, Strom, Nachzahlung, was auch immer. Ich bin mir sympathisch.
Wie fandst du Jana? Die etwas zu tätowierte, blonde, burschikos, Typ Effenberg.
Die Frau mit den kurzen Haaren.
Genau.
Die war auch in Luxemburg oder in Belgien, weiß
genau,
ich gar nicht.
Genau, die dann doch gern mal irgendwie ein bisschen deutlicher wird.
Ja, die war, also die ich gerade erwähnt habe, die war zwar irgendwie am Fluchen, aber noch dabei am Lachen die ganze Zeit. Und die andere, die war, also die Jana, glaube ich.
Ich glaube, das ist einfach der Wahnsinn, der einen dann irgendwann überkommt.
Die war richtig aggro. Die war wirklich, also... Der nächste kriegt noch Ohrfeige.
Ja. Ich finde die Serien deswegen einfach so interessant zu gucken, weil man einfach nochmal ein komplett anderes Berufsleben sich anschauen kann.
Ja, das fand ich auch der Hauptgrund, warum ich das geil fand.
Ja, also mir sind LKWs ja nicht fern. Ich habe ja tatsächlich 10 Jahre über einem Betrieb gewohnt, weil mein Vater Großhandelskaufmann für Bäckereibedarf war. Und da hatten wir dann einfach, glaube ich, 5 oder 8 LKWs vor der Tür stehen. Und da ging es dann immer morgens schon um 5 Uhr los. Also ich bin da sehr, sehr verbunden
drin. Und wie alt warst du da, so als es losging?
Zwischen 4 und 14.
So früh schon,
krass. Es war sehr prägend,
ja.
Einfach. So, und ja. Natürlich immer geil, so riesige Autos und dann mal da. Aber ich, diese LKWs, mit denen die jetzt fahren, das sind ja Luxusobjekte. Das sind ja Hotelzimmer.
Ja, Mann.
Also die Soundanlage, die Sessel, alles irgendwie einstellbar. Ja. Wahnsinn, die können da pennen wie im Hotel. Das war früher ganz anders. Also den Geruch von einem LKW-Führerhaus verbinde ich ganz anders. Das war, also Klima gab es nicht.
Ja, eine
Heizung, heiß oder kalt, wie eine Ente. Also entweder 40 oder 0 Grad.
Ja.
Und diesen Geruch, also es wurde viel geraucht zu der Zeit. Es war eigentlich, das Armaturenbrett war original schwarz, aber es war jetzt nach der Zeit gelb-grau, werde ich auch nie vergessen. Und dieser immer überquillende Aschenbecher und der Schweißgeruch, der sich da über Jahre einfach in die Sitze reingebrannt hatte.
Du hast also richtig Kontakt zu den LKWs gehabt, du bist reingestiegen, richtig? Als Kind.
Ich durfte auch mal mitfahren. Geil. Das dürfen, glaube ich, meine Eltern gar nicht wissen, weil sie die Leute dann noch nachträglich alle rausschmeißen würden. Ja. Aber als Kind ist es das Größte überhaupt.
Ja, glaube ich.
Deswegen habe ich auch in der Beziehung so einen an der Waffel, wenn du mich fragst. Wer LKW-Fahrer? Vielleicht eine Alternative?
Nein, Mann. Mein einziger Kontakt zu LKW-Fahrer ist Over the Top, der Film mit Sylvester Stallone.
Aber
als Beruf.
Ja, du Armdrücken könntest du auch dabei machen. Das wäre vielleicht echt so ein oder guck mal, Abdel, wir wissen ja nicht, wie lange jetzt die Möglichkeiten noch eingeschränkt sind, dass du auftreten kannst.
Das stimmt.
Wie wäre es denn? Du fährst LKW, du fährst Terminfracht in alle Herren Länder.
Ja.
Und dabei kannst du an den Rastplätzen, machst einfach die Lade runter, ja. Das ist dann deine Bühne. Aha. Ich meine, du hast ja auch schon vor Autos gespielt. Ja,
klar.
Also das ist eingerissen, da kannst du jederzeit drauf zurückkommen. Ja. Und dann spielst du für LKW-Fahrer.
Hey, so. Leute, wie geht's?
Ja.
Nein, bitte, hupt nicht. Hey. Nein, Mann, das wäre nichts für mich.
Achso, und mir hat mal ein LKW-Fahrer mal erklärt, dass die Ernährung natürlich echt schwierig ist und jeden Mittag da quasi dann irgendwie sich ein Schnitzel mit Pommes holen, schlägt irgendwann auch ins Geld.
Mhm.
Die sind ja jetzt auch nicht besonders günstig da, diese Radplätze. Der wusste sich immer zu helfen, der hatte immer irgendwie so eine Idee, wie er die bestimmte Speise, das bestimmte Getränk kostengünstig an den Start kriegt. Und hat mir dann einen Tipp gegeben, wenn du mal erkältet bist, ne, und sagst einfach, boah, ich brauche jetzt mal einen richtig guten Erkältungstee.
Ja.
Hat er immer 2 Pull-Moll genommen oder andere Hustenbonbons, heißes Wasser, umgerührt während der Fahrt und getrunken, meint er, wäre beste Hustentee überhaupt.
Das ist eine sehr gute Idee. Das ist echt eine sehr gute Idee.
Ja, ich hab mal vielleicht für alle, die auf Tour sind oder einfach mal erkältet mit dem Auto fahren und wissen, dass es nicht Corona ist, einfach mal einen Pull-Moll mit heißem Wasser trinken.
Das merke ich mir wirklich für alle Fälle. Ich habe mal eine Idee von einem Freund erfahren für alle Menschen, die unterwegs sind und nur heiße Getränke dabei haben, obwohl die eigentlich Bock auf was Kaltes haben. Also eine 30-Grad-Cola-Dose im Kofferraum.
Ja.
Einfach die Cola-Dose auspacken, vor der Cola 2 Airwaves-Kaugummis nehmen, kauen.
Ja.
Ein paar Sekunden und dann trinken, weil dann kommt jedes Getränk kalt, wenn man vorher 2 Airwaves kaut. Ja, das habe ich probiert, das stimmt wirklich.
Lifehack 3000 mit Abdelkarim.
Mindestens.
Ich dachte, ich bringe mal was Absurdes mit dem Hustenbonbon, aber die Kühleffekt, der ist mega.
Ja, ich probiere deinen Pull-Moll-Move auf jeden Fall. Probier du bitte den Airways-Move, dann wirst du deinen Kühlschrank wegschmeißen.
Sehr gerne.
Ja, geil.
Nicht schlecht. Apropos probieren, Abdel. Wir hatten uns ja geschworen, dem Aufruf der Bundesregierung zu folgen und uns ein bisschen so um das Wohlergehen unserer Mitmenschen zu kümmern. Sprich, in diesem Fall, ich kümmere mich um dich und du kümmerst dich ein bisschen um mich.
Danke.
Ne? Also ich frage nach, Abdel, wie geht's dir, wie ist die Stimmung? Isst du denn richtig? Bewegst du dich? Gehst du raus? Was machst du Sport? Wie sieht's denn aus mit Sport, mit Bewegung? Ist da spazieren gehen, finde jetzt mal wirklich mit aller Ironie weg, ich finde es sehr gut, dass du zumindest spazieren gehst. So.
Ja, ich auch, aber es ist zu wenig auf Dauer. Da muss mehr kommen.
Wie viel, gehen wir mal in Minuten. Wie viele Minuten gehst du denn am Tag?
Das kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Also an ganz tragischen Tagen 20 Minuten nur. Mhm. Wir haben ja gerade Lockdown, deswegen hat man viel mehr Zeit als sonst. Ich habe zum Beispiel letzte Woche bin ich von 21 Uhr bis 0 Uhr spazieren gewesen.
Da kommst du ja fast in Kleber aus, wenn du da durchmarschierst.
Nein, ich drehe mich im Kreis einfach. Sobald die Kennzeichen sich ändern, weiß ich, okay, jetzt umkehren.
Okay. Ja.
Und es war alles, die Straßen sind leer. Also ich hätte zwar eine Maske dabei für alle Fälle.
Ja.
Aber das war echt, die Straßen waren leer.
Ja. Aber es geht ja um die Bewegung. Du hättest dich ja auch nicht schneller bewegt, wenn die Straßen voll oder langsamer bewegt, wenn die Straßen voll gewesen wären.
Nee, es ging um die Bewegung, aber ich weiß ganz genau, dass es auf Dauer muss mehr kommen. Du machst ja morgens schon ein Sportprogramm oder so ähnlich.
Ich setze mich 20 Minuten auf mein Fahrrad.
Ja, das ist Sport.
Den Ergometer. Ja, ist, glaube ich, dann eher mal einmal, um den Kadaver irgendwie komplett einmal in Bewegung zu bringen. Ich hau da auch Watt drauf, aber das hat jetzt nicht wirklich viel sportliche Ambitionen. Aber es ist gut und es macht wach auf jeden Fall. Und ich bin ja nur auf den höchsten Punkt am Niederrhein gezogen. Wusste ich vorher auch nicht.
Ich habe es gemerkt.
Kleve, du hast mich ja schon öfters besucht und so. Also ich sag mal so, du hast hier solche Steigungen in Kleve. Du kannst niemals den Leg Day skippen. Das geht dir nicht. Du hast jeden Tag ist Leg Day. Ich bin hier die ersten Wochen rumgekeucht, weil es halt eine unfassbare Steigung ist.
Ja, das ist wirklich. Ich habe dich mal besucht, da wusste ich es noch nicht. Da hatte ich einen Rollkoffer dabei. Durch die Kopfsteinpflaster Innenstadt. Und ich saß wie ein Urmensch. Ich musste da richtig fighten. Die Leute schauen mich an, wer ist das denn?
Man muss dazu sagen, diese Stadt wurde im Mittelalter im Jahr 1000 nach Christus erbaut. Und da hat man sich natürlich die Burg auf den sichersten Punkt auf die Spitze eines Berges gesetzt. Ist aber irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen heutzutage. Also ich würde mich auch auf normaler Ebene sicher fühlen.
Ja, da bin ich ja beruhigt.
Also, du bewegst dich, du bist fit. Und wie sieht's mit der Ernährung aus, Abdel?
Ja, da ist noch Nachholbedarf natürlich. Ich bin ja kein Vorbild.
Ich meinte nicht, dass du noch mehr essen sollst. Ich habe mich gefragt, ob du genug gegessen hast. Da bin ich mir ziemlich sicher, ob du das Richtige isst. Darum geht es.
Warte, ich habe hier Tee dabei. Das ist ein kleines Geräusch. Das ist Tee. Deswegen ist es nicht alles schlecht. Und ich muss zugeben. Ja,
dieser Zitronenrührtee, dieser.
Nein, da habe ich zwei Pull-Molz reingetan.
Der Fernfahrer-Chai.
Auf jeden Fall freue ich mich, dass du mir Tipps geben wolltest, wie man sich deutscher ernähren kann. Das ist ja das, worauf ich mich am meisten freue.
Ja, also es geht dabei jetzt vornehmlich natürlich so ein bisschen, dich mal einfach vom Pommes und Döner wegzuholen.
Hallo, so viel Döner esse ich gar nicht mehr zum Glück.
Was gab's denn vorgestern Abend bei dir?
Willst du dich kaputt lachen? Vorgestern Abend weiß ich ganz genau, weil da war ich sehr happy, einen Salat. Aber einen großen Salat.
Vorgestern Abend am Sonntag gab es bei dir Salat?
Ja, das weiß ich noch. Gestern sogar auch noch. Weil ich habe immer Angst, dass Gemüse bei mir verfault, wenn das ein paar Tage rumliegt. Deswegen wird es direkt weggeatmet hintereinander.
So, wir sind mitten im Talk mit Pinocchio, meine Damen und Herren. Jetzt
nee, das ist kein Scherz, Lutz. Das meine ich ernst.
Ja. Wir haben gestern
Pinocchio, bleib mal ruhig, Alter. Voll der Diss von der Seite.
Sagte er und wischte sich den Döner aus dem Mundwinkel. Viel Salat esse ich. Je mehr Döner ich esse, umso mehr Salat kommt in meinen Körper.
Gut. Auf jeden Fall wird mich Lutz Deutscher ernähren. Darum geht es?
Na, es geht in erster Linie darum, dass du dich besser ernährst und dass wir ein bisschen auf den Geldbeutel achten. So.
Ja.
Und noch dabei, meine Meinung, Integration funktioniert nur übers Essen. Oder funktioniert am besten übers Essen. Und da hast du dich bis auf alle anderen Punkte immer gesperrt, komischerweise. Ich weiß, dass du Knödel-Fan bist. Hast du mir mal gestanden? Immer wenn wir sagten, Abdel, wir wollen mal richtig deutsch essen gehen. Ja, ich habe schon Knödel gegessen. Ah, wie viel denn? 5 Stück mit Soße. Oder ohne? Nee, ohne Soße, ne? Nee,
ohne leider. Soße, weil die Soße war ein bisschen schweinhaft. Und ich habe 5 Stück gegessen. Und die lagen so schwer im Magen. Das war richtig ekelhaft. Die haben sich, glaube ich, im Magen wieder so aufgestellt, als ganze Stücke nebeneinander.
Das war nichts. Das ist eigentlich eine Beilage, eine Sättigungsbeilage.
Ja, habe ich auch gemerkt danach.
Ja, aber wir könnten jetzt einfach immer Knödel mit Rinderbraten oder was auch immer essen, das typisch Deutsche. Ich möchte, dass du wirklich richtig eintauchst. So das, was Leute, die auf den Pfennig achten müssen, ja, abends beim Abendbrot sich gönnen. So.
Sehr gerne.
So wie ich aufgewachsen bin, 70er, 80er Jahre, da gab es immer das Standardabendbrot, Brotscheiben, vielleicht noch ein Brötchen vom Frühstück, was wieder aufgewärmt wurde, was dann zersplittert ist beim Aufschneiden, Käse, Butter, Schinken, vielleicht, wenn man ein bisschen gesünder unterwegs war, gab es noch eine Gurke oder eine Tomate. Und dann kamen quasi die deutschen Tapas ins Spiel. So, wie kann man da noch ein bisschen freakiger werden? Wie kann man da mal eine Abwechslung ins Abendbrot reinbringen? Und dafür gab es immer Konserven. Jetzt hast du den großen Vorteil, wie du dachtest, dass du halt um diese ganzen, dieses ganze Büchsenfleisch herumkommst. Jetzt habe ich aber mal Spam und, also Spamfleisch und Halal gegoogelt und das ist sogar möglich. Also ja, wir werden in den folgenden Wochen noch einiges aufarbeiten können. Diese Woche wollen wir uns aber ein bisschen um deinen Omega-3-Haushalt kümmern und deswegen habe ich dir was empfohlen als Dose?
Brathering.
Brathering in der Dose. Ja. Mag jetzt erstmal verwundern, weil man sagt, Brathering muss man doch selber braten in der Pfanne zu Hause. Kann man nicht empfehlen, den Geruch kriegen sie nie wieder raus und die Klage des Vermieters ist ihnen sicher. So, deswegen lieber aus der Dose. Es sind letztendlich nichts anderes als junge Heringe, die in der Pfanne gebraten wurden und danach da mariniert in Branntweinessig mit Wacholderbeeren, glaube ich, Lorbeerblatt und dann alles mögliche noch dazu.
Ja, klingt ja schon marokkanisch.
Ja, und das isst man dann mit einer Scheibe Schwarzbrot, schön mit fingerdick Butter drauf.
Ich habe auch alles vorbereitet, Lutz, aber wenn ich dich und die ZuhörerInnen um Verzeihung bitten muss, wir müssten kurz Pause machen, dass ich zum Kühlschrank gehe und die Butter und Brathering aus dem Schrank packe.
Ja, sehr gerne. Es ist soweit. Du hast die Dose?
Ja, Mann, die ist auch echt zu groß. Das ist mir schon wieder aufgefallen, war mir schon gestern klar.
Die riesig. Ist, die ist, also wenn man weiß, dass Abdelkarim Kloschüssel große Hände hat, ist es, die Dose ist ja riesig.
Bleib mal ruhig, was ist das für eine Beschreibung? Die Dose ist groß, ja. Den Rest lasse ich mal so stehen.
Die Dose ist wirklich riesig groß und wenn man vielleicht mal eine Vorstellung dem Zuschauer vermittelt, den Zuschauern vermitteln möchte. Sie ist ungefähr so groß wie deine Handfläche.
Ja.
Und die Handfläche von Abdelkarim ist ungefähr so groß wie eine Kloschüssel, damit Sie mal so eine Vorstellung haben. Also wie viele Fische sind denn da jetzt in diesem kleinen Teich drin, den du da hast?
Also mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Das ist echt von der Größe, würde ich sagen, wie drei übliche Sardinenbüchsen.
Wahnsinn.
So groß ist die.
Wahnsinn.
Ja. Aber es war die einzige, es gab keine kleinere.
Ja, du musst auf Nummer sicher gehen. Du musst ja satt werden noch dabei. Ne?
Und wer weiß, vielleicht schmeckt's.
Vielleicht schmeckt's. Na, es schmeckt auf jeden Fall. Also wir machen keine Dschungelprüfung. Nicht denken, dass wir jetzt einfach so verarsche und ich lache mich hier kaputt. Ja, okay. Das ist alles Zeug, was ich auch esse. Das ist jetzt kein Prädikat, aber...
Bratheringe Harvester in Marinade nach Hausfrauenart. Das ist schon Edelware.
Okay, hast du mal Harvester gegoogelt? Nicht, dass die sowas wie Tönnies für Fisch abmurksen sind oder so?
Nee, ich muss erstmal verarbeiten, dass ich das überhaupt an der Kasse gekauft habe. Mein Ruf ist komplett weg jetzt. Ich muss mir einen neuen Laden aussuchen.
Boah.
Der Marokkaner, der isst jetzt Bratheringe.
Nee, du bist jetzt Trendsetter da. Du bist jetzt Trendsetter. Oh, der hat die guten Bratheringe geholt. Das läuft wieder bei ihm. Mann.
Ja, supi.
Wollen wir mal aufmachen?
Aufmachen, sehr gerne. Boah, ich hoffe, das spritzt jetzt nicht irgendwie ekelhaft.
Kann nicht.
Ich hatte den Laptop jetzt noch nicht abbezahlt.
Der Scholz hat doch gesagt. Ah,
ja. Okay. Warte.
Oh. So, und jetzt den Moment nicht verpassen. Riechen.
Boah, das riecht echt lecker. Das riecht so erfrischend irgendwie.
Ja.
Bleibt
das ist was Gutes, mein Freund.
Und jetzt kann man einfach reingreifen, oder was?
Jetzt pass auf, da sind aber Gräten drin. Ne?
Oh, guter Hinweis.
Ja.
Weil Thunfisch kommt ja meist ohne Gräten aus. Nicht.
Ja, aber Hering,
Gabel dabei.
Hering ohne Gräte ist natürlich dann nochmal teurer, weil da muss lange dran gearbeitet werden.
Es gibt mit Sicherheit Menschen, die glauben, dass Fischstäbchen der normale Fisch ist und mit Gräten, da wurden die künstlich reingetan, aber es ist ja eigentlich umgekehrt, ne? Ja.
Also denk an die Gräten. So, du nimmst das, genau. Okay, Abdel hat jetzt eine Gabel, er schiebt hinein, er kaut. Garantiert ohne Schmatzgeräusche, dieser Podcast, meine Damen und Herren. Falls Sie da Angst vor haben, keine Sorge.
Ja, Mann, das schmeckt echt gut.
Schmeckt lecker, oder?
ohne Anspruch auf Qualität, ich kenne mich damit nicht aus.
So.
Ob das jetzt hochwertiges Essen ist oder nicht.
Das ist hochwertiges Essen. Die Omega-3-Säuren sind in der Verarbeitung auf jeden Fall nicht zerstört worden.
Okay, Omega-3 kenne ich aus dem Fitnessstudio, also von Leuten, die da hingehen. Das ist auch so eine Sache, über die man oft spricht, nachdem man über Definieren geredet hat. Echt lecker.
So, und jetzt nochmal Scheibe Schwarzbrot.
Krass. So, ich probiere jetzt ganz schnell.
Die Kombination.
Spannung steigt.
Boah, jetzt kriege ich auch Hunger. Ganz ehrlich. Und?
Lass mich das mal ausatmen. Aber echt lecker.
Ist das auch so?
Butter ist eh genial.
Und wenn du jetzt mal wirklich überlegst, stell dir mal vor, du musst wieder auf Tour. Du schmierst dir einfach so ein Brot, machst halt in eine Dose rein und dann nimmst du die Dose mit und dann setzt du dich einfach in den Zug und dann isst du das mittags. Da musst du nirgendwo nicht mehr viel Geld essen. Du kommst mit Leuten 100 pro ins Gespräch, die dann auch sagen, das sind doch jetzt nicht Bratheringe, oder? Wie kommt denn ein Marokkaner dazu, Brathering zu essen? Habt ihr Brathering gekauft?
Natürlich gekauft, was denn sonst?
Ja, ich meine... Akzeptierst du den Brathering als vollwertiges Abendessen?
Es ist definitiv eine Riesenüberraschung.
Ja.
Ich habe dir geglaubt, dass es nicht ekelhaft schmeckt.
Ja.
Aber ich dachte irgendwie, es wird mir nicht schmecken.
Hättest du gedacht, dass die deutsche Küche solche Schmankerl bereithält?
Bleib doch mal ruhig jetzt. Ist ja nicht so, dass die deutsche Küche
unterschätze. Hättest du gedacht, dass du von mir einfach mal innerhalb von Minuten das Kochen beigebracht kriegst?
Nein, das ist wirklich eine Sache, da habe ich jetzt nicht nur Gänsehaut, ich würde sogar sagen Entenpelle.
Gut, Abdel, du bist gesättigt?
Ja, das liegt
du im fühlst Magen, dich wieder fit?
Liegt schwer, aber es liegt. Ja, ja, ich bin I'm fit, man.
Dann dürftest du jetzt auch stark genug sein, um unseren Leserbrief der Woche zu verkraften.
Oh.
Der Andi hat wieder geschrieben.
Ja, ja, ach nee, was für eine Überraschung.
Der uns letzte Woche auch schon sehr deutlich vor Augen geführt hat, wo bei uns noch irgendwie Verbesserungsbedarf besteht. Ich lese es einfach mal vor.
Ja, bitte.
Okay. Der Anfang ist schon so, dass man sagt, okay, er ist nur kritisch. Hallo Boomer Boys.
Damit fängt's an. Da haben wir den Salat.
Ja. Euer kläglicher Vogue-Versuch mit der Rubrik Mann-Frau der Woche ist cringe in Vollendung.
Mhm.
So.
Gut, cringe, muss ich sagen, ist eins der Trendwörter, die ich noch ganz cool finde, aber gut.
Hat aber jeder verstanden, worum es ihm geht bisher.
Ja, ja.
Jede Stellenausschreibung für Fleischfachverkäuferinnen gesucht, männlich, weiblich, divers, ist Standard. Was ihr nicht verstanden habt, habe ich gefragt. 4 Fragezeichen, der Andi.
4? 4 Fragezeichen heißt, der meint die Frage ernst.
Er meint sie richtig ernst. So.
Ja.
Okay. Wir haben gesagt, wir machen... Jede Woche verleihen wir abwechselnd Mann der Woche, Frau der Woche. Sprich, es werden beide Geschlechter berücksichtigt jede Woche. Und jetzt, wenn ich Andi richtig verstanden habe, wirft er uns vor, dass wir da nicht an dem Zeitgeist entsprechend an divers gedacht haben. Haben wir nicht an divers gedacht, Abdel?
Ja, was der Andi nicht weiß. Er ist ja kein Hellseher. Wir haben ja einen roten Knopf. Und wenn irgendwann divers der Woche nominiert wird und den Preis bekommt, dann wird dieser Knopf betätigt und es macht BÄM.
Genau, ein Divers-Jingle haben wir. Richtig. Der ist vorbereitet, darauf freuen wir uns. Wir könnten jetzt einfach beliebig eine diverse Persönlichkeit nominieren, aber es muss ja nur auch wirklich nicht mit Vorschusslorbeeren gearbeitet werden, sondern wenn der Zeitpunkt da ist, dann wird diese Person auch ausgezeichnet.
Und nicht anders. Die Frau der Woche.
Die Frau der Woche ist für mich Sabine Töpperwien. Die Sportkommentatorin vom WDR 2 ist ja hoffentlich ein Begriff.
Ja, auch 100 pro, als Fußballfan kennt man die.
Genau. Die ist seit 89, war sie die erste weibliche Sportkommentatorin im Radio, hat insgesamt über 800 Spiele kommentiert. Sie hat nicht nur kommentiert, war natürlich dann auch hinter den Kulissen die Leitung der Sportredaktion beim WDR. Und ich verbinde mit Sabine Töpperwien sowas, sagen wir mal, wie eine Hassliebe. Es wäre sehr unglaubwürdig, wenn ich sagen würde, mir sind zum Teil ihre Kommentare nicht auf den Senkel gegangen, aber da kann sie sich in eine Reihe stellen mit allen Fußballkommentatoren, weil ich glaube, es vergeht kein Spiel, wo man nicht mal über den Fußballkommentator abkotzt. Und da muss man leider mal ehrlich sagen, man fragt sich natürlich heutzutage, wer wird Schiedsrichter und wer wird Fußballkommentator, weil das sind die beiden meistgehasstesten Berufe überhaupt in dieser Sportart, glaube ich.
Ja. Der Kommentator ist echt eine Hassliebe.
Als Sabine Töpperwien anfing, war es natürlich eine komplette Männerdomäne im Männersport Fußball. Und um sich dort als Frau überhaupt durchsetzen zu können, hatte sie ja, würde ich mal behaupten, keine andere Wahl, als ihre männlichen Kollegen im Stil zu kopieren, zu imitieren und zu versuchen, ihnen nachzueifern, um überhaupt Gehör zu finden.
Ja, so. Ja.
Das hat dann auch dazu geführt, dass man dann manchmal sagt, mein Gott, muss die Frau denn da so Brille und so. Und es war ihr Markenzeichen, dass man immer das Gefühl hatte, die steht jetzt bei der wilden Horde und hat gerade das Tor selber mit reingebrüllt. So,
die war echt immer sehr euphorisch. Ja.
Absolut. Wenn man manche Spiele danach dann in der Zusammenfassung wirklich gesehen hat, sagte okay, vielleicht ein bisschen drüber, aber letztendlich fachliche Kompetenz überhaupt gar nicht mal anzuzweifeln.
Und es war eine arabisch-türkische Art zu kommentieren.
Absolut.
Die war also schon wirklich sehr weltoffen. Ja. Also in Marokko und in der Türkei, aus einem Einwurf wird eine Torchance gemacht.
Ja.
Das finde ich geil.
Ja, und ich hatte immer das Ritual, samstags erste Halbzeit, Liga 2 Konferenz in der Badewanne.
Ja.
Zweite Halbzeit, die entscheidende. Sky, weil ich habe mir mit meinem Nachbarn den Sky-Receiver geteilt. Ja, erste Halbzeit, ich zweite Halbzeit. Und dann dritte Halbzeit haben wir noch Gyros komplett gegessen und das musste immer einer holen gehen. So. Das war das Ritual und da war Sabine Töpperwien ein ganz großer Teil dabei. Vielleicht noch abschließend. Ich hatte so überlegt, wie ich eben sagte, sie musste sich quasi in einer männlichen Disziplin wie ein Mann quasi dann beweisen. Aber das hat, glaube ich, nur ermöglicht, dass man heutzutage halt Kommentatorin wie Stefanie Batschik hat, die auf eine andere Art quasi empathischer, vielleicht ein bisschen ruhiger so ein Spiel kommentieren, was man jetzt auf einmal als angenehm empfindet. Aber wäre, glaube ich, nie möglich gewesen, wenn Sabine Töpperwien nicht vorher alles in Grund und Boden kommentiert hätte.
Ja, sie hat Pionierarbeit geleistet.
Ja.
So kann man das auf den Punkt
bringen. Und nochmal zur Frau Batschik. Das ist ja, glaube ich, dann auch so der Schlüssel, den wir jetzt heutzutage haben. Nicht versuchen, wie das andere Geschlecht ein Thema irgendwie auszuarbeiten, sondern die eigene Art zu finden.
Ja. So.
Ja. Also Frau der Woche für mich, Sabine Töpperwien. Ganz, ganz großen Hut, den wir hier ziehen.
Die Nicht-Nicht-Nicht Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Trucker Chai, der Hustenbonbon für die Thermoskanne.
Abdel, wen hast du ausgewählt heute für den?
Der Nicht-Nicht-Nicht Mann der Woche. Ja, mein Mann der Woche, da hatte ich ja nie gar keine große Wahl, eindeutig Gianluigi Buffon. Ja, genau, das ist genau die Reaktion. Wer Buffon nicht kennt, italienischer Torhüter, einer der besten Torhüter aller Zeiten. Man kann auch sagen, Manuel Neuer ohne Reklamierarm, weil er braucht ihn nicht. Coole Frisur hat er auch. Er sah immer sehr entspannt aus, geniale Reflexe, 27.000 Mal italienischer Meister, ist mit Juventus Turin auch zwangsabgestiegen irgendwann. Es gab so ein
Als Weltspieler in die zweite Liga abgestiegen. Als überragender Weltspieler in die zweite Liga gegangen. So viel Charakter hat man eigentlich nur bisher von Jonas Hector beim ersten FC Köln gesehen.
gut. Der Köln-Fan hat natürlich wieder was rausgehauen. Und es gab einen schlimmen Skandal mit Manipulation und so ein Kram, Ergebnisse, Wettmafia. Da musste Juventus Turin absteigen, Gianluigi Buffon und der ein oder andere Star sagten, ja, wir kommen mit und steigen direkt wieder auf. Dann aber legal mit sportlichen Mitteln. Und, was viele gar nicht wissen, er ist ein großer Fan des guten Essens. Wenn er nicht gelogen hat in dem Interview, Nudeln mit Spaghetti gibt's nicht, ne? Nudeln mit Thunfisch und Tomatensauce, sehr lecker, habe ich zu Hause nachgekocht. Und eine weitere Info, die ich sehr interessant finde, Sommermärchen 2006 in Deutschland, da wurde er Weltmeister. Und
war ein super Spiel, weiß ich noch sehr genau.
Ja, okay, Italien hat Deutschland besiegt, das stimmt. Aber ich muss dazu sagen, für mich war es von beiden Mannschaften das beste Spiel bei der WM. Das war wirklich ein Highlight, mit dem falschen Ergebnis vielleicht für den einen oder anderen Fan.
Ja.
Ich bin neutraler Fußballfan, mir war es egal, wer gewinnt. War ein bisschen für Deutschland wegen Cleansy.
Ja.
Und aber das Spiel generell war geil, muss man sagen. Das kann
das
man
Spiel
sich echt
war
wieder
geil,
ranziehen.
Aber wenn du Sommermärchen guckst, du hast ja eigentlich schon im Gang, hat man ja schon gemerkt, das kann nicht gut gehen. Irgendeiner der deutschen Spieler war irgendwie so motiviert, komm Leute, die hauen wir jetzt weg. Und dann sagt einer von Italiener auf Deutsch, na leider heute nicht.
An dem Tag übrigens habe ich in Bochum noch gelebt, ne?
Ja.
Und entweder an dem Tag oder einen Tag vorher, weiß ich jetzt gar nicht, also Bochum-Wattenscheid war das, ist der italienische Bus an mir vorbeigefahren, der mit den Nationalspielern.
Du hättest es.
Nein. Ich hätte es. Ich habe auch überlegt zu winken, aber es waren getönte Scheiben. Ich hätte gar nicht gesehen, ob die zurückwinken.
Ja.
Das wollte ich mir ersparen. Und warum Mann der Woche? Nicht nur, weil er so eine tolle
Karriere. Weil er Deutschland 2006 aus dem Finale, oder was? Weil er
raus. Nein, um Gottes Willen. Einfach so erwähnt, weil er heute Geburtstag hat. Er wird heute 43 Jahre alt und ist immer noch aktiver Profi.
Ja, sag ich, Jungspund.
Ja, wirklich Jungspund. Mit 43 Profi bei Juventus Turin.
Das ist
aktuell nur Bankdrücker, aber eine Ikone des Fußballs. Mein Mann der Woche, Gianluigi Buffon. Der Mann der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ligoia, gefälschte Torwarthandschuhe aus Marokko. Ah. Ich muss mal wieder Nachrichten schauen. Ich habe jetzt mehrere Tage keine Nachrichten mehr geguckt.
Hat gar nichts mehr geguckt?
Nee, nur so aufgeschnappt hier und da.
Ja.
Ich wollte einfach mal eine Nachrichtenpause machen, ehrlich gesagt. Okay.
Hast du mitgekriegt in Holland, was da gerade abgeht?
Das habe ich mitbekommen, ja.
Krass,
das ist leider ein bisschen sehr hart.
Krass.
Ja.
Also wenn du direkt an der Grenze wohnst und weißt einfach 20 Kilometer weiter ist nachts mal Ausgangssperre, das worüber wir letzte Woche noch gesprochen haben. Und die Folgen sind dann halt alle, die sich irgendwie zum Krawall berufen fühlen, gehen dann auf die Straße. Also es wurde jetzt gesagt, Hooligans und Rechte. Ich meine aber auch, dass ich einfach nur so junge Straßengangs gesehen habe, die einfach Bock drauf hatten, mal ein Polizeiauto umzuschubsen.
Leider, das ist leider, habe ich auch gesehen, da waren auch sehr viele dabei, die südländische Eltern haben.
Ich glaube,
Neusprech-Party-Szene.
Ja, können wir gleich mal.
Und das finde ich ganz tragisch. Das ist echt eine falsch verstandene Integration. Also was Rechte und Hools machen, dass man die nachmacht. Quasi, wir machen jetzt aus Lust und Laune und Langeweile alles kaputt. Das ist schon sehr tragisch.
Mhm. Und es wurde, du hast gerade nicht das Wort benutzt, aber Migrationshintergrund wird jetzt gestrichen wieder. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt eine Fachkommission, die eine Neudefinition des Migrationshintergrundbegriffs fordert.
Mhm.
Hast du davon gehört?
Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, aber nicht angeklickt. Die Überschrift hat mir schon gereicht, ehrlich gesagt.
Also es geht darum, es soll jetzt in Zukunft unterschieden werden zwischen Menschen mit und ohne eigene Migrationserfahrung. Also quasi wärst du eine ohne Migrationserfahrung, weil du in Bielefeld geboren wurdest.
Ja, ja.
Deine
ja.
Eltern wären mit Migrationserfahrung. Wobei ich jetzt eigentlich in der Praxis auch schon denke, ich glaube, die Migration hast du ja letztendlich dann auch quasi mit deinen Eltern miterlebt.
Das auf jeden Fall. Ich habe ja die Erfahrung meiner Eltern miterlebt als Kind quasi.
Richtig. Und du bist auch Teil der Migration auch.
Naja, ne? Ja. Dass Leute wie ich zum Beispiel direkt auf die Hauptschule gehen und nicht aufs Gymnasium oder Realschule, ist ja auch eine Folge der Migrationsgeschichte.
Ja.
Ich finde diese Debatte ein bisschen nicht albern, aber.
Vielleicht sollten wir vorher noch sagen, wie das Wort jetzt geändert werden soll.
Ah ja, gerne. Ja,
please. Genau, also Migrationshintergrund soll oder Menschen mit Migrationshintergrund soll geändert werden in Eingewanderte und ihre direkten Nachkommen. Wobei ich das Wort Eingewanderte eigentlich, Einwanderer finde ich eigentlich ein schönes Wort, nur ist es ein bisschen verlogen, weil Deutschland überhaupt gar kein Einwanderungsland ist. Nicht im Sinne von, dass man es nicht möchte, sondern dass man dafür nicht die Bedingungen bisher geschaffen hat. Meine Meinung.
Ja. Das sehe ich auch so.
Wir sind nicht Kanada.
Zum Beispiel, ja.
So. Wo es halt
viel
besser funktioniert und viel schlauer, aber auch dann härter in den Konsequenzen, wenn jemand nicht mitmachen möchte.
Wie heißt nochmal das Wort? Das Neue?
Eingewanderte und ihre direkten Nachkommen.
Und ihre direkten Nachkommen. Dann muss ich ja demnächst sagen, wenn ich es überhaupt sage, ich bin direkter Nachkomme von Eingewanderten.
Genau.
Und dann sagt der andere, sieht man. Ich finde das Thema nicht albern, aber es ist irgendwie so, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich morgens aufstehe und sage, so Tagesordnungspunkt, Migrationshintergrund muss geändert werden, weil wir haben jetzt, das Hauptproblem der Integration ist dieser Begriff. Ich sehe mich eher als Deutscher mit Einwanderungsoptik.
Ja.
Deswegen ist es, das könnte man mal vielleicht einführen. Nur, ja, das Wort Migrationshintergrund klingt vom Klang sehr ekelhaft, also klingt nicht schön, sagen wir mal so. Nur ich finde, das ist nicht das Problem. Das Problem ist,
was
in den Migrationshintergrund rein interpretiert wird. Mhm. Also du kriegst keine Wohnung mit dem falschen Namen, selbst wenn ich eine Wohnung habe und viele andere Migrantenkinder auch, aber ist eine Benachteiligung da. Oder dass wir alle auf die Hauptschule mussten. Also wir haben nach der 4. Klasse, haben wir die Deutschen gar nicht mehr gesehen, die weißen Deutschen. Mhm. Die waren dann weg. Und später haben wir erfahren, die sind auf dem Gymnasium. Das ist kein Scherz.
Wo sind sie?
Hey, Jude, Ahmed, Ali?
Wo sind
Ali,
sie?
Ihr hier? Wo ist Sascha?
Ja.
Sascha ist weg.
Aber ich glaube, wo du sagtest mit Optik, Migration ist ja nicht nur eine optische Sache. Also
ja, das Polen stimmt, ich bin ganz ernst gemeint.
Darum geht es, glaube ich, auch, dass du halt natürlich damit dann Polen, denen du es nicht ansiehst oder die auch in der Migrations, sag ich jetzt einfach mal ganz plump, einfach haben, weil sie einfach mal Katholiken sind.
Ne? Ja, ja, ja.
Also,
habe ich mit Marek Quist damals gemerkt, weil wer ist der bessere Deutsche? Da hat er alle Wettbewerbe gewonnen, weil er immer Alkohol getrunken hat. Und ich war dann der Milchtrinker links in der Ecke, neben der Uhr.
Ich meine, ihr werdet drüber gesprochen haben, aber die Einwanderung von Marek Fiss ist auch eine sehr unromantische Geschichte letztendlich, die sich da auch gar nicht groß unterscheidet von anderen Migranten. Ob die jetzt Polen oder aus der Türkei oder aus Marokko einwanderst.
Ja, ja, ja. Also nach meiner Meinung sollte man die Probleme im Alltag anpacken.
Aber das Urteil wäre natürlich dann schön von dir zu hören. Was wäre denn dein Wunsch?
Also ich kann das erstmal eh nicht für alle beantworten. Ich finde aber jetzt spontan, erster Eindruck, Eingewanderte und direkte Nachkommen.
Und ihre direkten Nachkommen, ja.
Und ihre direkten Nachkommen finde ich jetzt nicht weniger albern als Migrationshintergrund, ehrlich gesagt. Ja, und ich finde, der Alltag muss sich ändern. Wie man das dann nennt, solange es keine Beleidigung ist, das ist halt dieses Beamtendeutsch. Da
geht es darum, Kränkung? Geht es darum, dass man nicht kränken möchte oder möchte man sich selber irgendwie absichern, dass man die richtige Wortwahl gefunden hat?
Ja, gute Frage. Da muss man die fragen, die das Wort so entwickelt haben. Ich denke, man will einfach keinen irgendwie außen vor lassen. Mm. Das finde ich nett. Lobenswerte Einstellung. Mm. Aber Beamtendeutsch ist halt oft so. Ne? Paradebeispiel, Baum wird gerne mal raumübergreifendes Grün genannt. Die können den Begriff gerne ändern von mir aus. Ihr habt meine Erlaubnis. Aber viel wichtiger ist der Alltag. Der muss sich ändern, dass man nicht immer, also man kann schon fragen, woher kommst du? Ich finde die Frage gar nicht schlimm. Aber dass man ganz normal im Leben auf Augenhöhe teilnimmt, miteinander. Egal ob weiß, schwarz, dunkel, lila, blau. Und dann ist, wie die Beamten uns dann nennen, ist egal. Solange wir im Alltag miteinander klarkommen.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass es viel, viel schwerer ist, Integration wirklich zu leben, als sich da um Worte irgendwie die ganze Zeit Gedanken zu machen. Also es geht um den Alltag und nicht irgendwie, wie ich dann über die Begegnung danach dann berichte.
Ja, ich freue mich schon, wenn mein Nachbar demnächst sagt, du Abdel, wir haben jetzt ein neues Wort für euch. Ja, sehr schön.
Oh Mann, oh Mann. Abdel, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung, aber es gibt noch ein Thema, was du recherchiert hast, was du unbedingt drin haben möchtest. Und das haben wir auch jetzt wirklich als Höhepunkt dieser Sendung vorgesehen.
Nein, bitte,
jetzt
hör doch auf. Nein,
es war ein harter Kampf, als wir diesen Ablauf gebaut haben. Wo kriegen wir dieses heiße Eisen noch runter?
Es ist eine nette Nachricht, vor allem für meinen Nachbarn, aber eigentlich für alle Menschen auf der Welt. Am 29., also morgen, ist der internationale. Bleib doch mal ruhig jetzt.
Das hat er ganz alleine recherchiert, meine Damen und Herren.
Morgen, liebe Freunde und Freundinnen, ist der internationale Tag des Miesepeters. Ich finde das eine gute Nachricht für meinen Nachbarn, aber auch für euch.
Abdel, was verbindest du mit dem Wort Miesepeter? Sollte man das vielleicht
definieren, ne? Ich habe die Definition hier.
Ja.
Definition. Übellaunige und meist ältere Person, voll eigensinniger Gedanken und Meinungen. Mhm. Mit anderen Worten, alter, weißer Mann. Ich finde die Definition fast schon zu harmlos für Miesepeter. Hast du vielleicht noch eine seriösere?
Du findest, Miesepeter muss man härter definieren, oder was?
Na, nicht härter, aber das klingt schon so. Ich würde sagen, ein Miesepeter ist einfach schlecht drauf. So,
ja.
Ne? Macht alles schlecht.
Ja, ich habe hier gegoogelt, Miesepeter ist jemand, der immer unzufrieden ist, schlechte Laune verbreitet, über alles sich beschwert. Der Ausdruck Miesepeter ist ein Wort der Umgangssprache. Miesepeter wird auch spöttisch oder humorvoll verwendet.
Und beschreibt meinen Nachbarn perfekt.
Dein Nachbar. Ja. Wer ist denn noch ein Miesepeter? Gibt es prominente Miesepeter?
Bestimmt. Was es auf jeden Fall nicht gibt, das finde ich ein bisschen unfair, ja. Das würde ich hier gerne ankreiden wollen, es gibt keine weiblichen Miesepeter. Der Begriff ist nicht ausreichend.
Miesepetra. Eine Miesepetra.
Miesepetra oder auch ein Miese-Ahmed.
Ja.
Das sind Sachen, die ich vermisse ein bisschen.
Oder ist der Miesepeter gerade nur, kann der wirklich nur ein Deutscher sein?
Das ist eine, ja, erst wenn du Miesepeter bist, ist die Integration abgeschlossen.
So.
Nicht unbedingt, kann auch, ja gut. Ja, das ist ein guter Gedanke, den merke ich mir. Gut.
Abdel Karim hatte jetzt ungefähr 18 Minuten Zeit, den Titel für diese Folge sich zu überlegen. Ich selber weiß nicht, was er sich ausgedacht hat. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück, öffnen Sie die Herzen und die Ohren. Abdel Karim verrät Ihnen nun den Titel, nicht, Folge 2.
Harte Tierdokus. Bratheringe auf der Autobahn.
Schön. Ich würde es klicken. Ja. Aber hast du die, du meinst doch nicht harte Tierdokus, du meinst doch harte Tierdokus.
Ja, stimmt, sorry, mein Fehler. Harte Tierdokus. Bratheringe auf der Autobahn.
Oder wie Gunther Gabriel sagen würde, harte Tierdokus, Bratheringe auf der bundesdeutschen Autobahn.
Ja, klar.
Ja. Ich glaube, wir machen jetzt einen Deckel drauf auf die Nummer heute, oder?
Ja, würde ich doch vorschlagen.
Liebe Leute, das war nicht für diese Woche. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei meinem guten Freund, bei Ihrem Star, bei unser aller Nachkomme von Eingewanderten, Abdel Karim.
Danke. Und natürlich auch mit dabei unser neuer Lieblings-LKW-Fahrer und Bratheringflüsterer Lutz Birkner.
Wir danken euch fürs Zuhören. Ab nächsten Donnerstag 0 Uhr gibt es die nächste Folge nicht. Und bis dahin möchten wir euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
Das hat der Lutz richtig gut formuliert. Da füge ich mich nur hinzu.
Nicht.